Ja, liebe Gemeinde, es ist nicht einfach, Auferstehungshoffnung im Alten Testament zu finden, aber es gibt diese Texte und wir dürfen sie für uns nutzen. Wir dürfen uns von dieser Hoffnung, die uns dort begegnet, anstecken lassen, um selber Hoffnung haben zu können. Wir wollen uns Psalm 126 miteinander anschauen. Ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wieder bringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Zuerst einmal ist dieser Text ein Lied, den die Menschen gesungen haben, die zur Wallfahrt nach Jerusalem kamen. Wahrscheinlich schon älter ist es ein Lied, das davon spricht, endlich in die Heimat zurückzukehren. Jetzt noch Gefangene, dann aber freie Menschen. Es hat eine schöne und sehr hoffnungsvolle Perspektive, wenn davon gesungen wird, dass sie mit ihren Tränen kommen dürfen und Gott Lachen schenkt. Dass ihre Tränen nun verwandelt werden und mit dem Saatgut ausgesät, daraus wächst Freude und viel Frucht entsteht. Ein hoffnungsvoller Psalm für Menschen, die Gefangenschaft hinter sich haben und die es leid sind, je wieder in Gefangenschaft gehen zu müssen oder zu gehen. Eigentlich, glaube ich, die meisten von uns haben davon keine Vorstellung. Aber was es hier im Psalm gibt, ist eine Richtung. Die Richtung nach Hause. Und weil es diese Richtung ist, nach Hause zu kommen, bekommt dieser Psalm ja für uns eine Ewigkeitsperspektive. Für uns Menschen, die wir glauben oder die wir glauben wollen. Schauen wir uns mal diese Punkte an, die hier im Psalm erwähnt werden. Die Rückkehr aus der Gefangenschaft. Die Befreiung fühlt sich an wie ein unwirklicher Traum. Etwas ja so wunderbar, dass man es kaum glauben kann. Übertragen ist das die Perspektive, die wir haben können als Menschen, ja, die auch mal ohne Gott waren. Wir waren Gefangene. Gefangene in der Sünde, in der Gottesferne. Doch Gott hat uns aus dieser Verlassenheit und Trostlosigkeit befreit. Und nun dürfen wir nach Hause kommen. Nach Hause kommen bedeutet, hier kannst du deine Gottfeindlichkeit zurücklassen. Hier darfst du dich ganz Gott zuwenden. Lass dich dafür auch von Gott an die Hand nehmen, dass er dich führt. Lachen und Jubel ist ein Thema dieses Psalms. Die Menschen sind so froh, dass sie laut lachen und jubeln. Wann hast du das letzte Mal so befreiend gelacht, dass dir eventuell sogar die Tränen kamen? Vor Erleichterung. Du hast etwas erreicht, du hast etwas geschafft oder du bist von etwas auch frei geworden. Du warst angespannt und jetzt bist du gelöst. Mir fiel eine Szene aus einem Film ein. Die hätte ich euch gerne mitgebracht, aber ich habe sie nicht in Deutsch gefunden. Aus dem Film Das Beste kommt zum Schluss. Da geht es um zwei Krebspatienten, die eigentlich ziemlich kurz vor ihrem Lebensende stehen. Und da in diesem Film passiert genau das, ist ein ganz toller Film. Die beiden haben eine sogenannte Löffelliste, also eine Liste, die sie geschrieben haben, was sie erleben möchten, bevor sie den Löffel abgeben. Einer möchte noch einmal so lachen, dass ihm die Tränen kommen. Und das passiert dann auch tatsächlich. Denn der andere, der trinkt einen unglaublich teuren Kaffee, ist so ein reicher Schnösel, der am Anfang überhaupt ganz schwer zu ertragen ist. Aber eine ganz spannende Entwicklung nimmt im Laufe dieses Films. Und dann finden die heraus, was es mit diesem Kaffee auf sich hat. Der teure Kaffee heißt Kopi Luwak. Und das Besondere eben an diesem Kaffee ist, dass die Kirschen von einer Wildkatze gefressen werden, dann ausgeschieden. In diesem Verdauungsprozess werden bestimmte Enzyme in diese Kaffeebohnen sozusagen hinein verdaut. Und jedenfalls ist das eine Delikatesse. Natürlich werden die dann wieder gereinigt und dann aber geröstet. Und so ist der Kaffee eben sehr teuer und er genießt diesen Kaffee immer und immer wieder. So, und dann gibt ihm eben der Freund diese Information zu lesen und beide müssen so in ein Lachen ausbrechen, dass ihnen die Tränen kommen. Und dann nimmt er die Liste und kann abstreichen, weil ihm die Tränen kommen. Auch ein befreiendes Lachen in eigentlich einer ganz schwierigen Situation und trotzdem ist es etwas Erstrebenswertes, etwas Schönes. Lachen über eine Sorge oder in schwerer Zeit kann manchmal sehr befreiend wirken. Im Psalm ist es die Freude über die Heimführung des Gottesvolkes aus der Gefangenschaft. Das befreiende Lachen des Sieges Gottes. Und ich wünsche mir manchmal mehr aus meiner Haut zu gehen und manchmal einfach so den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ja, wirklich. Auch wenn ich Preuße bin, aber ihr könnt das sicherlich nachvollziehen, dass es schwierig ist, so mal die Kontrolle zu verlieren. Aber wie wunderbar ist so ein befreiendes Lachen. Befreiendes Lachen über die eigene Befreiung muss schön sein. Wir müssen uns nicht kontrollieren. Im Himmel, das wäre nämlich auch eine Perspektive, wie ist es da? Wahrscheinlich einfach schön und fröhlich. Die Völker, die sehen Gottes Handeln an den Rückkehrern und sagen, der Herr hat Großes für sie getan. Und sie sagen, ja, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr war es. Gott war es. Nicht ich war es, Gott war es. Gott hatte nicht nur die Israeliten befreit, sondern er hat uns auch befreit. Die Menschen in unserem Umfeld können sehen, ob wir Erlöste sind. Sie spüren, ob das nicht nur etwas Vernunftmäßiges ist, sondern ob es unser eigenes Leben tatsächlich beeinflusst. Liebe ich die, die ich nicht lieben kann? Freue ich mich in Freudlosigkeit? Lache ich, wenn alles zum Weinen scheint? Und ich meine das jetzt nicht übertünchend, sondern in der Situation fröhlich sein. Meine Situation entscheidet nämlich nicht, ob ich Freude habe, sondern die Freude, die habe ich, weil Gott in mir lebt. Gott und die Verbindung zu Gott gibt mir Freude. Und das werden die Menschen hoffentlich sehen, wenn sie uns anschauen. Weil nämlich Gott die ganze Zeit an uns handelt. Nicht, weil wir die ganze Zeit happy-clappy fröhlich sind. Nein, aber weil sie sehen, der Herr, der hat Großes an uns getan. Zeit für Freude. Dinge dürfen sich auch verändern in unserem Leben. Und die Bitte, dass Gott unser Geschick wendet wie die Bäche im Südland. Ich war noch nie in der Wüste Negev. Ich habe nur Bilder gesehen. Und ich habe auch nur Bilder von ausgetrockneten Flussbetten gesehen. Ich habe noch selber keins gesehen. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn sich so ein Flussbett dann doch wieder mit Wasser füllt. Und wie dann plötzlich anfängt, die ganze Vegetation aufzublühen, weil dann Wasser da ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber der Psalm beschreibt es so, als ob das etwas Schönes ist. Frisches Wasser auf dürres Land. Dieses Beten um Gottes Eingreifen ist das wichtigste Gebet, glaube ich, überhaupt. Gott muss es schenken. Wir können nichts tun. Es sei denn, wir haben schon von Gott etwas geschenkt bekommen. Ein Auftrag oder ein Gedanke, dem wir nachgehen dürfen. Oder gesehen zu haben, wo er schon wirkt. Wir sind davon abhängig, dass Gott gibt. Wie beim Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Die Reben brauchen den Weinstock, um zu wachsen. Ohne Weinstock keine Reben. Wir brauchen Gottes Hand in unserem Leben, ansonsten geht es uns wie die Flüsse, deren Flussbetten austrocknen. Gott muss uns immer wieder helfen, aber er hilft uns gern. Es ist für ihn auch keine Last, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Wir können sagen, Gott, ich brauche dich. So sind wir Menschen eben. Und dafür hat Gott sich entschieden, uns zu helfen. Lasst uns nicht davor scheuen, Gott um Hilfe zu bitten. Auch wenn wir denken, ja, wir können das alleine tun. Nee, musst du nicht. Lass es. Bitte Gott um Hilfe. Überlassen wir auch am besten Gott unsere Stärken und Fähigkeiten. Alles andere wird uns austrocknen. Wir brauchen seine Erfrischung, sein Handeln in unserem Leben und das können wir nur erbeten. Gott will es uns geben und Gott schenke uns Kraft und Erneuerung jeden Tag. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel ernten. Dieses Bild, auch dieses Bildwort ist ein Entwicklungsprozess. Von dem einen zu dem anderen. Das Leben in dieser Welt ist geprägt von Leid. Es fängt an mit Leid, mit dem Sündenfall im Paradies, hat seinen ersten Höhepunkt im Brudermord, Kain gegen Abel, und zieht sich durch die Geschichte zu schlimmsten und grausamsten Abschnitten in der Geschichte der Menschheit. Und auch das Volk Gottes kennt dieses Leid nur genug. Nicht nur in der jüngeren Vergangenheit, sondern immer wieder im Lauf der Geschichte. Und dann gibt es einen Hoffnungsschimmer. Aus dem Leid heraus, dem Blick nach oben gewandt, gibt es Mut, Neues zu beginnen. Zeit zum Abwischen der Tränen gab es noch nicht. Aber in dem Moment, wo es losgeht, wo Neues entsteht, Aufbruch, da verwandelt Gott das Leid in Segen. Auch wenn mit Tränen ausgesät wird, umso fröhlicher wird doch die Ernte sein. Wo hast du vielleicht erlebt, dass sich Leid in Freude wandelte? Hast du das überhaupt erlebt? Oder siehst du nur das Leid? Lässt die Freude vielleicht auf sich warten? Da bete ich, dass Gott dir hilft, dir Erbarmen schenkt, dass du auch dort ein hoffnungsvoller Mensch wirst, der aus Leid und Tränen mit Gottes Hilfe herausfindet und fröhlich und voller Freude leben darf, weil du Gott an deiner Seite hast und der Heilige Geist in dir lebt. Der Sämann, der weinend sät, aber voll Jubel wieder heimkommt, weil er ernten durfte. Der Bauer investiert mühsame Arbeit und Hoffnung, obwohl es weh tut, obwohl es anstrengend ist, aber am Ende wird der Einsatz reich belohnt. Man sagt, dass Freude und Leid eng zusammenliegen. Aber das ist irgendwie so eine Abwärtsperspektive. Lass uns das mal umdrehen. Dass Leid und Freude eng zusammenliegen. Quasi ins Gute hinein. Bei Israel gibt es einige solche Geschichten. Aus der Sklaverei in Ägypten befreit, vor den Philistern gerettet, immer wieder aus dem Exil heraus gerettet und zurückgeführt nach Israel. Dann wandert der Messias auf der Erde und wendet sich dem Volk Gottes zu. Und im letzten Jahrhundert aus dem Holocaust und der Judenvernichtung ging ein jüdischer Staat hervor. Und auch aus dem Leid des Massakers vom 7. Oktober wird es Zuversicht auf eine Zukunft Israels geben. Auch wenn wir das vielleicht noch nicht sehen. Tränen werden abgewischt. Und Freude darf wachsen. Sie muss nicht gleich da sein. Aber sie darf wachsen. Für uns kann das bedeuten, dass wir in der Trauer, in der wir auch immer wieder sind, getröstet werden, einfach durch die Zuwendung unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, der uns immer wieder neu begegnen und helfen möchte. Und das macht er von innen heraus, durch seinen Heiligen Geist, durch Menschen, die da sind, die ihre Zuwendung und Zuneigung ausdrücken, die tröstende Gesten haben, eine Hand auf der Schulter, eine Umarmung, einen liebevollen Blick, liebe Worte. So begegnet uns Gott, auch im Anderen. Glaube und Hoffnung kann man nicht produzieren. Genauso kann der Sämann auch nicht dafür sorgen, dass das, was er pflanzt, schneller aus der Erde zieht. Er macht es